Mein Thema ist das Kniegelenk. Und zwar, das Kniegelenk ist das größte Gelenk des menschlichen Körpers, wie Sie wahrscheinlich alle wissen. Wir haben ein bandstabiles Kniegelenk, ist für den Sport ein wirklich ganz zentrales Element. Wir haben in Wirklichkeit haben wir zwei Gelenke, also bei der Schulter da haben wir mehr, aber im Kniegelenk sind es nur zwei. Einerseits das Femoro-Tibial-Gelenk und das Femoro-Patellar-Gelenk. Wir unterscheiden im Femoro-Tibial-Gelenk noch zwischen dem medialen und dem lateralen Compartment sowie dem Zentralpfeilerbereich, wo die beiden Kreuzbänder sind, und dann oben im Rezessor suprapatellaris, der uns die Beugung des Kniegelenkes ermöglicht. Die Kreuzbänder sind einer der wichtigsten Bänder die wichtigsten Bänder im Kniegelenk. Es gibt ein vorderes, ein hinteres. Das vordere ist das eigentliche Steuerelement. Man kann es vielleicht so vorstellen. Das vordere ist das feine, das ist die feine Bewegung, also diese Rollgleitbewegung, also diese Belastung, die vom Oberschenkel über den Unterschenkel auf den Unterschenkel übertragen wird, steuert. Ohne diese feinmotorische Arbeit dieses vorderen Kreuzbandes wird das Kniegelenk relativ bald ausschlagen. Das hintere Kreuzband hat eigentlich eher die Funktion des kräftigen Stabilisators. Also das verhindert, dass die beiden Knochen, Oberschenkel und Unterschenkel, irgendwie auseinanderfallen. Die Funktion, also das ist der Zentralpfeilerbereich und die Stabilität, strecknahe und die Rollgleitbewegung, das sind eben die Funktionen des vorderen Kreuzbandes oder der beiden Kreuzbänder. Wir haben auch noch Seitenbänder, und zwar ein mediales, relativ starkes Seitenband und ein laterales Seitenband. Die beiden sind unterschiedlich. Das mediale Seitenband ist relativ breit und 1,5 cm breit und ziemlich lang und liegt direkt an der Gelenkskapsel auf und hat auch Verbindungen zum medialen Meniskus, wobei das laterale Gelenk, ein laterales Seitenband eher spulrund ist und mit dem Gelenk selbst eigentlich nichts zu tun hat. Nur für die Streckstellung, vor allem also für die Stabilität in Streckstellung notwendig ist. Es gibt dann noch zwei Meniszi, und zwar einen für Meniscus medialis und Meniscus lateralis. Das ist das eigentliche Thema des ersten Blocks. Jetzt haben wir schon einiges an Anatomie. Die Anatomie der Bewegungsausmaß des Kniegelenkes ist 5,0140. Die Beweglichkeit in Innenaußenrotation im gebeugten Knie ist 10,030. Sie wissen, dass die Drehachse des Kniegelenkes eigentlich nicht in der Mitte ist, sondern eher im medialen Compartment. Die Kniescheibe ist eigentlich ein Sesambein des Quadrizeps, und was vielleicht spannend ist, dass der Knorpel hinter der Kniescheibe der dickste Knorpel des Körpers ist. Also nicht der Knorpel, auf dem wir eigentlich stehen und gehen, weder im Knie noch in der Hüfte, sondern der Knorpel eigentlich retropatellär ist der stärkste oder der dickste, weil er aufgrund der Beweglichkeit des der Patella eigentlich die meiste Last aushalten muss. Vor allem diese Scherkräfte, die besonders schlimm sind, zu kompensieren. Wir haben kräftige Muskulatur an der Oberschenkelvorderseite und Rückseite. Wir wissen, dass die Beinachse, Beinlänge und angrenzende Gelenke für einen Schmerz auch ausstrahlend wirken können. Das heißt, nicht alles, was im Kniegelenk wehtut, ist auch wirklich vom Kniegelenk. Wir haben jetzt die Verletzungsursachen Kniegelenksverletzungen. Beim Fußball ist 5-4 Mal häufiger als beim Skifahren. 10% aller Profis sind betroffen. Teamrückkehr nach zum Beispiel Kreuzbandverletzungen ist immer weit über 9 Monate. In 63% ist es überhaupt nicht mehr möglich. Also 63% kommen auf dasselbe Niveau, also praktisch 37 kommen da nicht mehr hin. Weibliche Fußballerinnen sind viel häufiger betroffen, 6-mal höheres Risiko, an einer Kreuzbandverletzung zu leiden.
Warum?
Warum? Das hat ein bisschen mit der Anatomie zu tun, dass die Beinachse bei den Damen ist einfach anders, ist meistens eher am Valgus. Auch der Slope, also dass die Achse des Unterschenkels und der Abfall des Unterschenkelplateaus nach Dorsal ist bei den Damen höher, und das, sagt man, ist die wesentliche Ursache für das höhere Risiko. Das kann man übrigens auch trainieren.
Genau. Unterschiedliche Muskelausstattung.
Unterschiedliche Muskelausstattung. Die Damen knicken meistens eher nach innen ein, und der Valgus und das Valgus-Rotationstrauma ist eine der häufigsten oder die häufigste Ursache für eine Kreuzbandverletzung in allen Sportarten.
Einfachster Test: Sie stellen einen Sportler vor den Spiegel hin, auf den Sessel, lassen ihn runterspringen und schauen, in welchem Winkel er landet. Wenn der im X landet, können Sie gleich sagen: Ballsport nicht. Solange, bis er gerade landen kann oder im Open. Ja.
Also wichtig ist bei der Landung, eben Hüfte, Knie und Sprunggelenk sollten in einer Ebene sein. Und das kann man trainieren, da gibt es Übungsanleitungen.
Genau.
Beim Skifahren sind 45% aller Verletzungen betreffen das Kniegelenk und dort eigentlich fast 50% der Bänder, die Verletzungen am Knie sind, Kreuzbandverletzungen, im Handball ebenfalls. Ich habe jetzt gleich einen Fall, und zwar vielleicht können wir schon diskutieren. Ich habe einen 23-jährigen Fußballspieler, der in einem Zweikampf am Knie verletzt ist. Er ist mit dem Stollen hängen geblieben, der Oberkörper verdreht, war ein Rotationstrauma. Am inneren Gelenkspalt hat er umschriebenen Druckschmerz, einen stechenden Schmerz. Er hat eine Streck- und Beugehemmung, kann das Kniegelenk nicht ganz durchstrecken, auch nicht beugen. Also die Beweglichkeit ist 0,20-60. Er kann auch nicht aufstehen. In der Nacht tut es noch mehr weh und es kommt eine Schwellung dazu. Was machen wir? Was wäre Nummer 1? Was ist das Wichtigste?
Bingo.
Klinische Untersuchung.
Bingo.
Bingo.
Klinische
Untersuchung ist genauso bei der AC-Gelenksverletzung, ist bei der klinischen Untersuchung, also wenn Sie eine Meniskusverletzung haben, dann zeigt er meistens mit einem Finger genau drauf und sagt, genau da tut es mir weh. Wenn Sie was anderes haben, Seitenband oder sonst, tut das nicht so. Das ist nicht so genau. Aber beim Meniskus kann man das relativ genau sagen. Deshalb ist die klinische Untersuchung immer das Allerwichtigste. Wir unterscheiden, wenn wir müssen checken, gibt es einen Gelenksakkus. Unter Umständen, wenn der Gelenksakkus groß ist, ist das ein hämorrhagischer Akkus oder ist das ein seriöser Akkus? Ist die Stabilität der Seitenbänder der Kreuzband? Also die klinische Untersuchung ist ganz entscheidend. Allerdings.
Vor dem MR kommt was?
Ein
Röntgen.
Röntgen. Gut. Okay. Warum? Weil man die knöchernen Strukturen im MR eigentlich nicht so wirklich toll sieht. Man sieht zwar den Meniskus super, man sieht auch die Kreuzbänder und alle Weichteile gut, aber nicht die knöchernen Strukturen. Und da gibt es doch einige Verletzungen, die den Knochen betreffen.
Was ist der größte Fehler des MRs für den Unerfahrenen? Dass er glaubt, das, was drinnen steht, ist wahr. Ja, das ist der größte. Man kann wunderbar am Kreuzband vorbeischießen, wenn man das nicht schrägsagittal einkippt. Ja. Und da schaut jedes Knie aus, als hätte es kein Kreuzband. Also Vorsicht, Kreuzbanddiagnostik ist eine klinische Diagnose, ja. Keine MRT-Diagnose. Ja. Ganz, ganz wichtig.
Eines vielleicht noch zusätzlich, also es geht dann für alle Fälle des Kniegelenks betreffend. Ein frisch verletztes Kniegelenk ist extrem schwer zu untersuchen, weil es einfach saumäßig weh tut. Es tut wirklich sehr stark weh und deswegen ist es gut, wenn Sie bei der ersten Untersuchung, also nicht wirklich sofort eine Diagnose erhalten, vielleicht den Patienten 3 Tage noch einmal zu bestellen, in diesen 3 Tagen Schmerztherapie zu machen und dann noch einmal, bevor Sie MR und alles machen, noch einmal zu untersuchen. Also was hat der Patient wahrscheinlich mit einer Beuge- und Streckhemmung, mit einem punktuellen Schmerz am medialen Meniskus? Der hat wahrscheinlich einen eingeklemmten Meniskus, wahrscheinlich der mediale Meniskus ist korbhenkelartig eingeklemmt, in Streckung blockiert der vordere Anteil des Korbhenkels und in Beugung der hintere und deswegen kann er es nicht machen. Was machen wir? Am besten wäre es, wenn man den reponieren kann, weil dann kann man den Operationszeitpunkt frei wählen. Wenn man das nicht kann, das heißt, wenn diese Beuge- und Streckhemmung nicht reponibel ist, dann muss man eigentlich das Kniegelenk sofort operieren. 30-jähriger Hobbyläufer mit massiven Beschwerden über dem äußeren Gelenkspalt beim Laufen. Die Beschwerden treten nach ca. 2 Kilometer auf und steigern sich dann, bis er manchmal sogar stehen bleiben muss. Nach einem Tag wieder alles normal. Beim nächsten Mal laufen wieder die gleichen Symptome. Welche Untersuchung, Diagnose, Therapie? Laterales Gelenk. Was kann da wehtun? Auf jeden Fall der Meniskus. Der Meniskus kann theoretisch wehtun, eher wenn das wieder weggeht, komplett. Muss man sich überlegen, naja, ob der Meniskus wirklich die Ursache ist. Ich glaube, es gibt schon wahnsinnig viele Sportler, die wegen genau dieser Symptomatik auch wirklich operiert, also arthroskopiert wurden. Und man ist aber dann draufgekommen und ich glaube, das ist auch bei diesem Läufer auch, dass er eher ein Läuferknie hat. Also ein Friktionssyndrom im Bereich des lateralen Femokondylus. Dort gibt es einen kleinen Schleimbeutel, der unterhalb der Faszie later ist und beim Laufen eben mehr oder weniger aktiviert wird und mit einer Meniskussymptomatik eigentlich nichts zu tun hat. 58-jähriger Hobbyläufer hat seit Monaten ohne Trauma immer wiederkehrende stechende Schmerzen im Knie, vor allem bei Rotationsbewegungen, manchmal Schmerzen in der Kniekehle, vor 2 Wochen auch Abklärung mit MRT. Dabei zeigt sich ein Meniskusriss im Hinterhorn mit Bonebruch am medialen Schienbeinkopf. Was machen wir mit dem? Wer ist für operieren? Oder ist es schon genug Information? Oder brauchen wir da Information? Also im Wesentlichen müssen wir unterscheiden, ist es wirklich der Meniskus, der Meniskusriss, ist es ein stabiler oder ein instabiler Riss, ist die Symptomatik vom medialen Gelenkspalt wirklich dem Meniskus zuzuordnen oder ist es zum Beispiel eine Abnützung, also eine Arthrose, eine beginnende Arthrose im medialen Compartment. Wenn Sie das operieren wollen, die Arthrose, dann werden Sie natürlich Schiefbruch erleiden, weil Sie werden dem Patienten nicht helfen können. Wenn es wirklich auf den Meniskus hin deutet, dass wirklich der Meniskus, also eine Einklemmung besteht, dann werden Sie ihn retten damit mit der Operation. Also die Anatomie des Meniskus oder der Meniszi der beiden, das ist eine transportable Gelenksfläche, die den Druck verteilt vom Oberschenkel am Unterschenkel. Wir wissen, dass die partielle Meniskektomie einer der häufigsten arthroskopischen Eingriffe ist. Der Meniskus ist C-förmig, der Radius des lateralen Meniskus ist etwas kleiner als der des medialen Meniskus. Der laterale bedeckt nahezu vollständig den lateralen Femokondylus. Die Gelenksflächen sind eher medial konkav, also dort ist auch der stabile Teil des Gelenkes auf der Innenseite. Die Meniszi sind verbunden an der Vorderseite mit Bändern, auf der Rückseite ebenfalls mit Bändern, die dann schräg nach oben, zum Beispiel beim Lateralen, laufen. Wichtig ist vielleicht da noch die Durchblutung des Meniskus, ist von der Basis, also von der dicken Schicht eigentlich nach vorne hin abnehmend. Das heißt, wir haben die Rot-Rot-Zone ganz hinten, dann in der Mitte die Rot-Weiß-Zone und dann die Weiß-Weiß-Zone. Diese Einteilung braucht man dann für die Diagnostik und vor allem für die Therapie dann der Meniskusverletzungen. Wichtig ist vielleicht auch noch zu wissen, das Foto da links oben, das heißt, wenn ihr jetzt auf den Oberschenkel oder aufs Kniegelenk draufsteigt, dann drücke ich den Meniskus nach außen. Das heißt, ich brauche unbedingt eine Randleiste, das ist auch für die Therapie dann entscheidend, ich brauche unbedingt diese grüne Randleiste, weil sonst der Meniskus weggedrückt werden würde, also aus dem Gelenk extrudiert würde. Der Meniskus, der innere Meniskus ist relativ stabil und kann eigentlich den Kräften, die auf ihn wirken, nicht wirklich ausweichen. Das heißt, der innere Meniskus ist viel häufiger verletzt als der äußere Meniskus. Die Beweglichkeit des inneren Meniskus ist nur 0,5 cm, die des äußeren Meniskus ist 1,5 cm. Das heißt, der äußere Meniskus beim Drehen oder beim Bewegen des Kniegelenkes geht ziemlich stark hin und her. Das ist auch wichtig für unser Therapieschema dann bei Meniskustherapie oder Meniskus-OPs. Der Meniskus ist unterstützt die ligamentäre Stabilität, das ist ein Stoßdämpfer, reduziert die Spitzenbelastungen, Aufrechterhaltung des Gelenkspalts, beeinflusst die Beinachse und die Propriozeptivität. Da sieht man jetzt einfach in dem Video, wie mit dem Tasthackerl einen zumindest zum ersten Aspekt her unauffälligen Meniskus hochhebe und da sieht man, dass man mit dem Hackerl in eine relativ große, schätze mal 2 cm lange, inkomplette Ruptur des Meniskus hineinfalle. Wie gesagt, der Meniskus reduziert die Lastverteilung um 45-70% und bei Resektion steigt sie natürlich dann dementsprechend auf das Doppelte. Wir haben verschiedene Rissformen des Meniskus. Die wahrscheinlich schlimmste, weil genau diese Randleiste eben auch durchbrochen ist, ist die radiäre Rissbildung. Also da oben die radiäre Rissbildung, wo die Randleiste des Meniskus eigentlich weg ist und damit einen kompletten Funktionsverlust des Meniskus bedeutet. Der horizontale Riss kann unter Umständen stabil sein. Die Lappenrissbildungen, wir haben da links aufgelistet, die komplexen Rissbildungen sind 30%, das ist ein Drittel, periphere Risse sind 26%. Sonderformen der Meniskusrisse sind die Rampenläsion, das heißt dort, wo der Meniskus am Knochen angewachsen ist, und der Ausriss der tibialen Insertion des medialen Meniskus. Ungefähr 10% aller Risse werden refixiert. Das ist leider Gottes eine relativ geringe Zahl. Also diese Root Tears oder diese Rampenverletzungen oder Verletzungen des Meniskus an dem Attachment, also dort, wo er am Knochen ansetzt, sind relativ schwer zu sehen. Erstens einmal in der Magnetresonanz sehr, sehr schwer zu sehen. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass jemals von einem MR-Institut das irgendwer gehabt hätte, aber muss auch gestehen, dass ich das selber auch noch fast nicht gesehen habe, vielleicht zweimal. Wobei beim arthroskopischen Befund dann sehr wohl, viel öfter. Das MRT ist in diesen Root-Tiers eben oft falsch negativ, Eventuell kommt es dadurch, dass der Meniskus nicht wirklich fixiert ist, zu einem kompletten Funktionsverlust bei optisch unauffälligem Meniskus. Es gibt auch da verschiedene Operationstechniken. Also die klassische Operationstechnik ist, dass man den Meniskus, der da gerissen ist, transosär nach vorne fixiert, also mit Fadennähten. Die Klinik des Meniskus ist eben der Schmerzen, die Schwellung, eventuell Blockierungen, es ist genau lokalisierbar, der Druckschmerz ist immer über der Läsion. Es gibt verschiedene Tests, wie sie alle heißen, mit Böhler, Grinding und alles Mögliche. Im Prinzip sind es Tests, die einen Stress auf eine bestimmte Position auslösen. Das heißt, es wird dort versucht, am medialen Compartment zum Beispiel, im Hinterhorn, ein Schnappen oder ein Schmerz auszulösen. Einklemmung oder Streckhemmung, das sind auch eindeutige Indizien für eine Meniskusverletzung. Das MRT hat eine sehr, sehr hohe Trefferquote, also wirklich 90% oder sogar noch mehr. Und da gibt es eine Klassifizierung der Meniskusrisse nach Stoller von 1 bis 4, wobei zwischen 2 und 3 praktisch immer diese, also das ist die Grenze von Operieren und konservativer Therapie. Warum wir überhaupt den Meniskus operieren wollen, ist, dass die Spontanheilung beim Meniskus fehlt. Wenn Sie sich das Bild noch in Erinnerung rufen mit der Durchblutung, also eher nur die Risse an der Basis, die können heilen, alle anderen eigentlich eher nicht. Und natürlich reißt es leider nicht immer dort, wo wir uns das wünschen. Grenzindikation ist, wie gesagt, die Meniskusläsion Grad 2, ist meist konservativ, nur im Ausnahmefall operativ. Resektionen, Refixationen, diese Entscheidung, ob ich den Meniskus wirklich nähen kann oder nicht, kann ich eigentlich nur intraoperativ fällen. Es ist fast nicht möglich, eine mehr so oder ganz egal welche Untersuchung zu machen, wo ich dann im Vorhinein wirklich genau sagen kann.
Diese Patientenaufklärung.
Genau, das ist ein bisschen ein Krux, weil der Unterschied zwischen einer Meniskusresektion oder Teilresektion und einer Meniskusrefixation von der Nachbehandlung komplett auseinandergehen. Wir haben bei der Teilresektion eigentlich nahezu keine Nachbehandlung. Das heißt, wir gehen da rein, die Operation dauert 10 Minuten, man zwickt ein bisschen an dem nicht durchbluteten Teil des Meniskus und die Geschichte ist erledigt. Man berührt sonst gar nichts, das heißt, der Patient rennt noch 2-3 Tage herum und das merkt keiner, dass operiert wurde. Bei der Meniskusrefixation muss ich, um den Meniskus zu schützen, also um diese Nähte dann wirklich fix im Meniskus verankert zu lassen, muss ich das Kniegelenk ruhig stellen. Das heißt, ich muss mit einer Schiene für, je nachdem wo lateral oder medial, zu dem kommen wir noch hin, das Kniegelenk also in ihrer Beweglichkeit und seiner Beweglichkeit einschränken. Und diese Schiene ist für 6 Wochen. Nach 3 Monaten kann man dann schon, sollte der Patient eigentlich keine tiefe Hocke machen und so richtig sportfähig ist man erst nach 4 Monaten nach Refixation. Also das ist ein Riesenunterschied. Die Meniskus und Arthrose, wir wissen, dass jede Meniskusverletzung zu einer Arthrose führt. Und zwar in 5 Jahren, da gibt es den Herrn Fairbanks, der hat uns das gezeigt, dass die Arthrosezunahme nach einer totalen Meniskektomie 45% ist. Das heißt, nach 5 Jahren, nach einer kompletten Meniskektomie oder einer Rampenläsion oder einer Verletzung dieses Rings, haben wir in 5 Jahren eine Arthrose. Das ist doch ganz schön ordentlich. Genauso ist es bei der Teilmeniskektomie. Die Teilmeniskektomie hat aber Gott sei Dank nur 12% dieser Arthrose. Bei Kindern und Jugendlichen ist es ganz wichtig und vor allem bei Kindern ist der laterale Meniskus der ganz wichtige. Wir haben gesagt, dass der Meniskus, der laterale, sich viel mehr bewegt und deswegen müssen wir da unbedingt schauen, dass gerade der Meniskus, der laterale bei den Kindern unbedingt erhalten wird.
Warum ist das so wichtig?
Weil man kann die Kinder nicht rückstellen. Die Kinder werden sich bewegen und durch dieses Bewegen wird die Abnutzung immer schon schneller fortschreiten.
Der Unterschied außen, innen ist, innen haben wir eine Pfanne, wo der Meniskus drauf liegt und außen haben wir einen Dom, um den herum der Außenmeniskus geht. Das heißt, wenn ich jetzt den Außenmeniskus wegnehme, dann wirkt sich das viel schlechter aus auf das Knie, ja? Weil die Druckverteilung extrem höher wird dann.
Also dann noch einmal, also die Indikationen zur Meniskusrefixation, die sind dann, also das der jüngere Patient, bei den jüngeren Patienten ist es ganz wichtig, den Meniskus möglichst zu erhalten. Die Rissformen gibt es Längsrisse in der Rot-Rot-Zone, die sind gut zu refixieren, wachsen auch gut zusammen. Zone, also die eine Länge von mehr als 5 mm haben, Korbwinkelrisse sind ebenfalls in der dicken Zone, sind in der Rot-Rot-Zone, deswegen auch leicht oder gut, machen wir gute Prognose, inkomplette Längsrisse von länger als 10 mm, Radiärrisse. Wir wissen, es ist noch Risslokalisation, die Wachstumsparalysierung, die Stabilität, die Genese. Das sind alles Dinge, die wir uns überlegen müssen, wenn wir eine Meniskusrefixation machen. Also noch einmal, da steht es jetzt dann die kritische Indikationsstellung bei aufwendiger Nachbehandlung und der hohen Renapturrate. Das ist vielleicht auch wichtig, dass die Meniskusrefixation, das müssen Sie einmal jemandem verkaufen, einem Patienten, der viel Sport betreiben möchte, dass Sie den Meniskus nähen wollen, damit er in den nächsten 20 Jahren halt noch wieder weiter den Sport betreiben kann, aber in den nächsten 4 oder 6 Monaten nicht. Und dass er eine Wahrscheinlichkeit hat von 20%, dass er dann, obwohl er diesen ganzen Aufwand hatte, nämlich erst am Schluss dann draufkommt, dass der Meniskus vielleicht doch nicht geheilt ist. Und dann erst rechtmäßig tamiert werden muss. Also das ist immer ein bisschen schwierig. Aber es ist es wert. Die Meniskusrefixation, ja, hat der Herr Ikeuchi 1976 erstmalig gemacht. Also was wir jetzt verwenden, sind Fadenankern, so wie da im Prinzip, das werden durch den Meniskusriss Faden mit einem Halteplättchen durchgesteckt, die werden dann entweder horizontal oder vertikal, so wie hier aufgesehen, so vernäht. Im Prinzip, offene Techniken gibt es eigentlich nimmer mehr, es ist nur mehr die arthroskopische Technik, die entweder All-Inside sein kann, also wo man nur im Gelenk, also vom Gelenkseite her, den Meniskus refixiert oder von außen nach innen sticht oder von innen nach außen. Kombinierte offene arthroskopisch, wie gesagt, gibt es nicht mehr. Die Lokalisation des Meniskus, also wo man den nähen kann, ist im Vorderhorn eher die Outside-In-Methode. Da kommt man nicht hin, wenn man schaut mit dem Arthroskop rein und man müsste dann so durchstechen, also gegen die Fahrtrichtung und das geht nicht. Deswegen müssen wir dort Outside-In nähen, also von außen mit Fäden den Meniskus fixieren. In der Intermediärzone, da können wir eigentlich alles machen, können wir Outside-In, Inside-Out, aber auch teilweise auch All-Inside machen und im Hinterhorn ist die klassische Indikation. Dort sind auch die häufigsten Verletzungen, muss man sagen, und dort kann man auch All-Inside operieren. Die All-Inside-Methode, das sind eben diese Plättchen, so wie hier, der Meniskus, egal ob das jetzt ein Längsriss ist oder ein Querriss oder ein Radiärriss, wird mit dem, also wir verwenden den Ultrafast-Fix, da gibt es eine Curved Needle, das ist unser Spezialspielzeug, mit dem machen wir das am liebsten. Das geht am einfachsten, da haben wir die meiste Erfahrung, ist auch so weltweit sicherlich das interessanteste oder das verbreitetste Implantat. Es gibt dann noch von dieser gleichen Firma auch noch eine Erweiterung, die ist 360 und dann von einer anderen Meniskel Zinsch, aber das Prinzip ist immer dasselbe, Nahtanker, mit Ankerplättchen und Faden. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel für eine Outside-In-Technik, das heißt der Meniskus wird da angeschaut, wir haben einen Radiärriss, wir wissen schon, Radiärrisse sind gefährlich, weil die Randleiste da betroffen sein könnte, deswegen müssen wir eine Teilmeniskektomie da vorne in dem Bereich, also in dieser Weiß-Weiß-Zone, wo es eh nichts bringt, weil der Meniskus da sicher nicht zusammenheilt, aber wir müssen dann diese radiäre Randleiste schützen mit einer Naht, die man durch zwei Nadeln, die man von außen einbringt, durchfällt. Da oben ist dann das arthroskopische Bild dazu. So schaut es dann aus, eine Vertikalnaht. Die Meniskusrefixation Inside-Out ist im Prinzip genau das Gleiche. Auf der einen Seite habe ich das Arthroskop, auf der anderen Seite führe ich so lange Nadeln ein, diese Meniskus-Repair-Needles heißen, die Stiche durch den Meniskus durchführen. Von außen hole ich die Nadel nach vorne, die Nadel hat eine zweite Nadel noch eingeschweißt in einen Faden und steche mit der zweiten Nadel durch und habe damit von innen nach außen meinen Meniskus refixiert. Die Erfolgsrate ist in der Literatur 63 bis 91%. Wichtig ist, dass man das halt richtig in der richtigen Technik macht, also horizontal oder vertikal den Meniskus sticht. Der Meniskus muss unbedingt, das ist ganz wichtig für alle Meniskusrefixationen, dass der Meniskus oder die Schleimhaut rund um den Meniskus angefrischt wird. Weil der hat nicht viel Durchblutung, das heißt, sie müssen eine neue Durchblutung schaffen, sonst funktioniert das nicht. Sonst wird das nichts heilen. Das können wir mit einem Rasplot und mit einem Schäber machen. Man kann es auch mit einem Blutpatch machen, aber eigentlich hat sich diese Rasplot- und Minischäber-Dings durchgesetzt, also Methode durchgesetzt. Meniskusrefixationen, da sehen wir jetzt noch die Literatur dazu, also 20 wo ca. 20% aller Meniskusrupturen versagen. Wobei es nicht heißt, dass es, also heilen, MR-tomografisch heilen, tun noch weniger, tun nämlich nur 6%. Aber anscheinend ist es, wenn es nur zu einer teilweisen Heilung kommt, kann es auch klinisch durchaus in Ordnung sein. Also der Meniskus muss nicht auch im MR wirklich hundertprozentig heilen. Dann gibt es, falls das eine Spezialindikation, also beim jungen Patienten mit einem kompletten Meniskusverlust, wenn ein bandstabiles, orthograde Beinachse hat, mit einem bandstabilen Kniegelenk, keine Arthrose hat und er auch nicht adipöses, keine rheumatischen Erkrankungen hat und keinen vorhergehenden Gelenksinfekt, dann kann man so einen Meniskusallograft machen. Ein Meniskusallograft, das ist einen Kunstmeniskus oder einen Leichenmeniskus, der wird da relativ aufwendig dann in das Kniegelenk hineingelegt und ist eigentlich die einzige Chance, um das Überleben dieses Kniegelenkes halt länger zu erhalten. Wichtig in der Nachbehandlung, unser Freund Rolly Biedert hat das Gott sei Dank in München bei der GOTS, das ist die Gesellschaft für Orthopädische und Traumatologische Sportmedizin 2003, zu dir auf das Programmheft geschrieben. Genau. Bei der Meniskus-Nachbehandlung, nach Meniskus start slow und end fast. Das heißt, Sie dürfen da nicht schauen, wir müssen die Patienten wirklich bremsen am Anfang. Nachbehandlung, so wie wir sie machen, wir blockieren die Streckung, die Beugung in 60 Grad bei dem medialen Meniskus. Wir wissen, der mediale bewegt sich nicht so viel, deswegen 0,60, 2 Wochen, dann volle Belastung nach 2 Wochen, nach 4 Wochen stellen wir dann um auf 0,90 und nach 6 Wochen kommt die Schiene runter. In der ganzen Zeit hat eine Kammerbettschiene, die ebenfalls in 0,60 eingestellt wird. Der laterale Meniskus, der bewegt sich wieder mehr, haben wir gehört, mehrfach. Den muss man schauen, dass man die Beweglichkeit möglichst einschränkt. Das ist ein 0,15,60, auch erst nach 2 Wochen Belastung, aber nach 4 Wochen erst umstellen auf 0,60 und erst nach 6 Wochen dann frei. Auch hier eine Kammerbettschiene, das schaut so aus. Das ist eine aktive Bewegungsschiene. Also wir behandeln ja meist junge, sportliche Menschen. Das heißt, man muss diese Bewegungstherapie selber machen. Das heißt, man muss mit dem gesunden Bein am Anfang, mit dem gesunden Rechten das Kranke therapieren und kann dann mit der Zeit auch mit dem Linken mittun.